Morgen. Schön, in eure Gesichter zu sehen. Ja, die Rettung eines Verlorenen. Ich war 11 Jahre im Schwimmtraining der DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Interessanter Name, eine Gesellschaft dafür, die sich extra dafür einsetzt, Leben zu retten. Und da habe ich meinen Sport gemacht. Und der Sinn der Sache war tatsächlich, uns darauf vorzubereiten, dass wir irgendwann im Ernstfall einen ertrinkenden Menschen aus dem Wasser ziehen können. Und das haben auch ein paar aus der Truppe, mit denen ich trainiert habe, schon erlebt. Ich musste das glücklicherweise noch nicht selbst machen, aber man hat immer wieder Geschichten gehört, dass tatsächlich ertrinkende Menschen aus dem Wasser gezogen werden mussten. Und als Beobachter, so ernst die Lage dann auch ist, ist es ganz interessant. Da ist jemand, der hat sich selbst in die Lage gebracht, dass er völlig hilflos seinen Umständen ausgesetzt ist. Und die Leute, die im Meer gerettet werden müssen, dooferweise wirklich, sind meistens selber schuld. Die überschätzen ihre eigene Kraft, die unterschätzen die Wellen oder die missachten einfach die Regelungen, die auch einen Sinn haben da am Strand. Und dann muss ein Außenstehender sich selbst in Gefahr bringen, der eigentlich nichts damit zu tun hatte, und sich selbst in Lebensgefahr bringen, um den Ertrinkenden zu retten. Der Retter muss dann mit aller Kraft dahin schwimmen, ist schon völlig ausgepowert. Und der zu Rettende macht dann meistens dooferweise genau das Falsche. Er hängt sich an den Hals, würgt, drückt ihn runter, weil er einfach völlig panisch reagiert. Wie ich finde, ein wunderbares Bild für die Menschheit. Seit dem ersten Menschen ertrinken die Menschen einfach in ihren Sünden. Und irgendwann tatsächlich endlich kam ein Retter. Und das Erste, was die Menschen machen, die wollen diesen Retter töten. Genau wie der Ertrinkende im Wasser seinen Retter runterdrücken will und ja, aus völliger Panik. So haben auch die Menschen den Retter, der auf die Welt kam, wollten sie erstmal töten. Aber wir wissen zum Glück, da wir dieses Buch haben, dass tatsächlich Menschen gerettet werden und das gerade eben durch den Tod und die Auferstehung von unserem Retter. Und einen dieser Verlorenen, die gerettet wurden, den möchten wir uns heute genauer anschauen. Ich lese den Text vor aus Lukas 19, Vers 1 bis 10. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Genau, Lukas 19, 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch, also Jesus. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Er war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an der Stelle vorbeikam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Ich bete noch. Jesus, danke dir für diesen Text, danke dir für das, was wir lesen dürfen, was du getan hast mit dem Zachäus. Und ich bitte dich, dass du meine Worte segnest und das Hören der Menschen segnest, die hier sitzen und zuhören. Ich bitte dich, dass du Großes machst durch diesen Text. Amen. Ja, genau. Vers 1. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Jesus kommt also in diese Stadt. Die Rettung eines Verlorenen, die ist mit Umständen verbunden. Und als Erstes kommt eben Jesus. Jesus ist, könnt ihr es auf diesem Bild sehen, unterwegs von Kapernaum nach Jerusalem. Kapernaum liegt da ungefähr, also schon nicht mehr auf der Karte drauf, ziemlich weit im Norden. Und er ist unterwegs nach Jerusalem, hier unten. Und auf diesem Weg kommt er an Jericho vorbei. Noch ungefähr eine Tagesreise vor Jerusalem kommt er nach Jericho. Kurz damit alle auf dem gleichen Stand sind, alle wissen, wo wir gerade sind, was Jesus schon erlebt hat, was er noch erleben wird und so weiter. In letzter Zeit hat Jesus viel gepredigt, jetzt schon fast 3 Jahre lang, war öffentlich unterwegs, hat Wunder getan, hat Streitgespräche hinter sich ohne Ende, viele Gleichnisse erzählt, viele Menschen haben ihn abgelehnt, einige sind ihm auch nachgefolgt. Und auf dem Weg jetzt nach Jerusalem hat er hier oben 10 Aussätzige geheilt, wovon nur einer zurückkam mit Dank. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und jetzt in Jericho hat er auch schon einen Blinden geheilt. Auch da ist schon was passiert. Die Massen folgen Jesus. Alle wollen Spektakel sehen, Spektakel des nächsten Wunders. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Jesus geht diesen Weg und predigt und Hunderte, manchmal Tausende folgen ihm nach. Folgen ihm nach im Sinne von, sie wollen eine Show sehen. Das sehen wir zum Beispiel in Johannes 6. Ist schon was länger her, als darüber hier gepredigt wurde, aber ich erinnere euch kurz dran, da sind plötzlich alle verschwunden, als rauskam, dass Jesus gar nicht dazu da ist, die Leute zu füttern und zu unterhalten. Und jetzt haben wir wieder Menschenmassen, die Spektakel sehen wollen. Und jetzt kommt zu diesen Strapazen, die Jesus da erlebt, und zu den ganzen Erlebnissen, die in den letzten 3 Jahren auch schon kamen, dazu, Jesus wusste ja auch schon, wo es hingehen soll. Das wissen wir zum Glück auch, wir können es nachlesen. Jesus war auf dem Weg, seinen Auftrag zu erfüllen in Jerusalem. Ans Kreuz zu gehen, für die Sünden der Welt zu sterben, aufzuerstehen, zum Vater zu gehen. Darauf geht er gerade zu. Nach den 3 Jahren Strapazen geht er darauf zu. Er ist eine Woche, vielleicht 2, maximal 3 vor seinem Tod. Und dazwischen passiert noch was. Er trifft noch auf einen Menschen, der es tatsächlich scheint wert zu sein, unter den Hunderten Jesus persönlich noch kennenzulernen. Das ist die letzte Begegnung, bevor er in Jerusalem einzieht. Nur Maria, Martha, Lazarus und seine Jünger trifft er noch, also sozusagen den engsten Freundes- und Familienkreis. Nur diesen einen Mann, den trifft er noch. Er trifft Zachäus. Und jetzt erfahren wir was über Zachäus. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Also wir wissen jetzt über Jesus, woher er kommt, was er gerade schon alles erlebt hat, wohin er gehen wird. Und wer mehr über Jesus wissen will, lest die Evangelien. Jetzt, was wissen wir über Zachäus? Da steht, Zachäus war ein Zöllner. Die Definition von einem Zöllner ist ganz grob eine Person, die mit den Erhebungen der Steuern von der Regierung beauftragt war. Und oft waren diese Leute eben korrupt oder zumindest beschuldigt, korrupt zu sein. Insofern, dass sie einfach mehr gesammelt haben, als sie durften und den Rest für sich behalten haben. Und in der griechisch-römischen Zeit, da galten diese Steuereintreiber, dieser Zöllner, als Sympathisanten der Römer, also als der Besatzer, sozusagen als Feind, und die galten als Verräter. Und Zachäus war sogar ein Oberer der Zöllner, das heißt, er hatte sogar wahrscheinlich die Aufsicht über Zollstationen in der ganzen Stadt oder im ganzen Gebiet. Und er war reich, das kommt einfach daher, dass er der Oberer der Zöllner war. Und diesem Vorurteil, korrupt zu sein und in die eigene Tasche zu schaufeln, so 100% entsprochen hat. Der hat richtig für sich eingesammelt. Verglichen mit uns heute war der mindestens Millionär, hatte eine fette Villa, wahrscheinlich sogar noch einiges mehr. Und gleich werden wir noch erfahren, dass Zachäus klein war. Lukas, der Schreiber von diesem Evangelium, der Schreiber, der die Geschichte aufgeschrieben hat, dem waren also die Sachen wichtig, dass die Leser das wissen. Dem war wichtig, dass die Leser über Zachäus wissen, dass er klein war, gehasst, ein Verräter und reich. Kommt insgesamt gar nicht so gut weg, dieser Zachäus. Aber merkt euch die Eigenschaften. In der Bibel steht sowas niemals umsonst. Und auch hier nicht. So ist dieser Mann, so lernen wir diesen Mann kennen. Schauen wir uns an, was jetzt passiert in diesen Umständen. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Klein, habe ich gerade schon gesagt, eine Eigenschaft von Zachäus. Jetzt, was passiert? Jetzt schauen wir uns das Geschehen an. Der Zachäus, der schaut zu. Der will Jesus sehen, aber der ist erstmal von außen. Er schaut erstmal hin, guckt, will Jesus sehen, wer er wäre, hat vielleicht was von ihm gehört. Und ich habe mich gefragt, was ist seine Intention dahinter? Will er wie die anderen 100 und 1000 da nur gaffen? Warum wissen wir dann von der Geschichte von ihm so genau? Keine Ahnung. Oder will er vielleicht Jesus tatsächlich sehen, weil er schon verstanden hat, dass es der Sohn Gottes ist? Oder hat er noch andere Gründe? Ich denke, so ein bisschen eine Mischung. Ich sage euch mal drei Sachen, die ich vermute, die sein können, die ihn dazu gebracht haben, Jesus sehen zu wollen. Vielleicht hat Zachäus tatsächlich schon gehört, dass Jesus mit Zöllnern irgendwie anders umgeht als die normalen, als das normale Volk. Beispielsweise in Lukas 15, ein paar Kapitel vorher, da lesen wir, alle Zöllner und Sünder suchten Jesu Nähe. Und Jesus hat es auch zugelassen offensichtlich und hat auch zu und mit ihnen gesprochen. Und ganz im Gegenteil zum Rest der Bevölkerung, die große Bögen um die Zöllner gemacht haben. Die haben nicht mit denen geredet und erst gar nicht mit denen Zeit verbracht. Vielleicht hat Zachäus in seiner Position als der Gehasste endlich die Chance gesehen, dass da mal ein Mensch ist und das ja auch noch ein Rabbi, ein Lehrer im Volk, endlich mit ihm zu tun haben will. Vielleicht hat er da eine Chance gesehen. Was wir später erfahren, ist, dass er auf dem Baum klettert. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen Zurückhaltung. Das ist das Zweite. Ich weiß nicht, er ist schon nicht so richtig offensiv. Der Blinde, der geheilt wird in der Geschichte davor, auch in Jericho, der schreit, als er hört, dass Jesus da ist. Der ruft nach Jesus, der sitzt am Straßenrand und der gibt alles. Der ist blind, der kann nicht losrennen und gleich, aber der schreit alles raus aus sich, was er kann. Und selbst als die Leute ihn zum Schweigen bringen wollen, steht über ihn, er aber schrie nur noch lauter. Und so eine Reaktion ist bei Zachäus nicht da. Der klettert auf den Baum, dichte Blätter, der will anscheinend noch nicht so richtig. Allerdings glaube ich auch nicht, dass er nur gaffen will, weil wenn wir uns den weiteren Verlauf gleich anschauen, werden wir merken, da steckt schon was in dem drin, dass er mehr sehen wollte von Jesus. Da hat Gott irgendwas vorbereitet und auch sein Herz war irgendwie darauf vorbereitet, dass er Jesus sehen will. Da war nicht nur gaffen. Auf jeden Fall, was auch immer ihn dazu bringt, Jesus sehen zu wollen, er kann es nicht, weil er zu klein ist und weil die Menge vor ihm steht. Fand ich auch ein spannendes Bild. Manchmal, wenn ich in Gemeinden schaue, habe ich so ein bisschen Angst, dass sowas passieren könnte. Ein Haufen von Leute, wovon vielleicht viele die Musik feiern, vielleicht viele den Kaffee feiern oder den Prediger, der heute wieder so gut aussieht. Ich weiß nicht. Und dann stelle ich mir vor, dass da tatsächlich jemand zwischensitzt, der vielleicht ein bisschen von Jesus gehört hat, so wer der sein könnte. Und der will mehr wissen. Und der sitzt vielleicht ganz hinten in der letzten Reihe, versteckt sich so ein bisschen, so wie der Zachäus. Und die ganzen Leute, die Party haben wollen im Gottesdienst, die merken das gar nicht. Und ich habe wirklich manchmal Angst, dass das in der Gemeinde passieren könnte. Eigentlich müsste diese Menge aufgehen vor Zachäus und einen Weg bahnen, dass der zu Jesus kommt. Und ein paar Einzelne müssten den vor Jesus stellen und dem vorstellen. So müsste das laufen. Und nicht, dass die Menge im Weg steht. Lass uns da aufpassen, dass uns das nicht passiert. Aber naja, bei Zachäus ist es passiert und er macht trotzdem was aus seiner Situation. Und zwar, und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, also um Jesus zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Wie schon gesagt, Zachäus plant ein bisschen voraus. Da steckt doch irgendwas in dem drin, was ihn unbedingt diesen Jesus sehen lassen will. Und er weiß irgendwie die Route schon, die Jesus gehen wird. Weiß ich nicht genau warum, vielleicht kennt er die Stadt einfach in- und auswendig und die Leute und weiß genau, wo das herdrängen wird. Vielleicht gab es auch nur eine Hauptstraße. War noch nie in Jericho, weiß ich leider nicht genau. Wie auch immer, Zachäus weiß es irgendwie und er klettert auf einen Baum. Natürlich klettert er einmal auf den Baum, weil er klein ist, das wissen wir ja schon über ihn, weil er einfach sehen will und nicht da an dem nächsten Punkt schon wieder hinter der Menge verschwinden. Aber er klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum, ziemlich dichte Blätter, je nachdem wie groß der gewachsen ist und wie hoch man klettert. Wird man da nicht gut gesehen? Vielleicht war auch das sein Ziel. Vielleicht wollte er von den Menschen, die ihn hassen, einfach nicht gesehen werden. Und wer weiß, vielleicht auch noch nicht so ganz von Jesus. Aber wer weiß, vielleicht gab es auch einfach nur diese Baumart da und er musste halt da drauf klettern. Wollen wir ihm mal nicht zu viel unterstellen. Was mich an dem Vers aber freut, ist, dass Zachäus läuft. Der gibt Gas. Der hat schon seinen Plan vor Augen, der will auf diesen Baum, der weiß genau, wo er hin muss. Also Dummheit und Faulheit gehören wahrscheinlich nicht zu seinen Eigenschaften. Zumindest nicht, wenn es darum geht, dass er Jesus sehen will. Und jetzt kommt der richtig spannende Part langsam. Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Zachäus hat zugeschaut. Ja, der ist der Zuschauer gewesen, aber jetzt wird er zu dem, der gesehen wird. Der wird von Jesus gesehen. Ganz andere Rolle. Eigentlich wollte er ja Jesus beobachten und die Leute standen im Weg und jetzt steht Jesus vor ihm und beobachtet ihn da oben auf dem Baum. Versetzt euch mal in die Lage von Zachäus. Alle hassen den, keiner will mit dem zu tun haben. Jetzt kommt Jesus, läuft unter ihm her, Hunderte folgen dem und dann schaut der hochberühmte Rabbi zu ihm nach oben und spricht zu ihm. Der hat wahrscheinlich erstmal Herzklopfen hoch 10. Aber schauen wir uns genau an, was Jesus da zu ihm sagt. Das ist bei der Rettung von diesem verlorenen Mann einfach, ich finde es einfach wunderbar, wie Jesus spricht, wie liebevoll und gleichzeitig auf den Punkt das Wichtigste heraus, wie Jesus spricht. Der redet nicht durch die Blume, der redet nicht die Dinge schöner oder schlechter, als sie sind. Jesus redet einfach gerade heraus und trotzdem so voller Liebe zu diesem gehassten Mann. Ich kriege einfach Freude, wenn ich sowas lese, wie Jesus spricht. Schauen wir uns das wirklich Wort für Wort an, weil wenn Jesus spricht, ist jedes Wort wichtig. Jesus sagt Zachäus. Jesus spricht ihn da persönlich an, mit seinem Namen. Eine mögliche Übersetzung, fand ich interessant, von Zachäus ist: Gott hat gedacht. Kein Mensch hat an diesen Zöllner gedacht. Aber sein Name bedeutet, Gott hat gedacht, und Jesus spricht ihn mit diesem Namen an. Er sagt ihm damit schon: Zachäus, Gott denkt an dich und ich denke an dich. Und Jesus sagt eben nicht nur Hallo, sondern er sagt: Zachäus, ich kenne dich. Er sagt ja seinen Namen. Sagt damit: Zachäus, ich weiß genau, wer du bist. Und er sagt damit gleichzeitig auch: Zachäus, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, dass du in die eigene Tasche schaufelst. Und er sagt auch: Du bist kein zufälliger Mensch, den ich hier treffe, sondern ich kenne dich und wir zwei sind geplant hier. Jesus sagt: Zachäus, steig eilend herunter. Beeil dich. Zöger nicht, zu mir herunterzusteigen. Bleib nicht da oben, wo du dich irgendwie hinter deinen Blättern verstecken kannst. Komm runter, wo wir alle dich sehen können. Jesus holt ihn weg von seinem mit Bedacht gewählten Platz. Aus dem Schutz der Blätter. Jesus fordert ihn auf, ein bisschen aktiv zu werden. Das Leben mit Jesus funktioniert halt nicht von dem Baum da oben aus. Übrigens funktioniert das Leben mit Jesus auch nicht vom Sofa aus und auch nicht vom Fernseher und auch nicht aus gemütlichen Kinosesseln. Damit fängt das vielleicht mal an und sich einmal in der Woche hier in den Kinosesseln zu treffen, ist extrem wichtig. Aber dabei darf es niemals bleiben. Der Sinn der Nachfolge von Jesus ist nicht, als Konsument zu enden und dauerhaft in diesen gemütlichen Kinosesseln zu sitzen, sondern loszugehen und zwar eilend. Schnell, los geht's. Am besten heute noch. Und das gilt nicht nur für Zachäus, sondern auch für alle, die heute Morgen in den Kinosesseln sitzen. Jesus sagt: Zachäus, steig eilend herab. Ich muss. Wie Jesus muss? Also was muss Jesus denn jetzt? Er kann Jesus nicht machen, was er will als Sohn Gottes. Wieso muss Jesus? Antwort ist ganz einfach: weil sein Vater es will. Ich möchte da einen weisen Mann zitieren, der oft sagt: Wir haben ja hier eine Jahreslosung und deswegen darf ich euch auch daran erinnern. Ich denke, ihr wisst, wer das ist, wen ich meine. Und ich erinnere euch auch an diese Jahreslosung: Alles, was der Vater mir gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus musste zu Zachäus kommen, weil der Vater ihn ihm geben wollte. Und das ist einfach, diese ganze Situation ist dahin vom Heiligen Geist einfach geführt. Zachäus sitzt an diesem Tag, wo Jesus durchkommt, auf diesem Baum. Jesus kommt genau daher, schaut durch die Blätter an allen anderen 1000 Leuten vorbei, sieht Zachäus, nimmt ihn wirklich wahr, kennt seinen Namen, spricht ihn an. Übrigens, so ein Muss lesen wir auch in Johannes 4. Da ist eine Samariterin am Brunnen, vielleicht kennt ihr auch die Geschichte. Und diese Frau bekehrt sich nachher, ist ein Zeugnis für die ganze Stadt. Und in Johannes 4, Vers 4, da lesen wir, er musste durch Samarien reisen. Als ob der Mann, der übers Wasser laufen kann, eine ganz bestimmte Route durch irgendein Land nehmen müsste. Doch, der musste durch dieses Land gehen, weil da eine Frau war, die auf ihn wartete, das wusste sie selber noch nicht, aber die wartete auf ihn, weil der Vater sie dem Sohn geben wollte. Und genauso musste Jesus auch hier zu Zachäus. Das ist auch der Grund, warum ich sage, nur gaffen wollte der, glaube ich, nicht. Gott hat ihn schon dahin geführt. Und da war was in dem drin, warum er Jesus unbedingt sehen wollte. Und Jesus musste zu ihm. Zachäus, komm eilend herab, ich muss heute. Jesus muss heute zu ihm. Genau wie komm eilends herab, sehen wir hier, bei Jesus gibt es da keinen Aufschub. Ihr habt vielleicht schon von dem Mann gehört in Lukas 9, der erst noch seinen Vater begraben will, als Jesus ihn zur Nachfolge aufruft. Und Jesus sagt, nö, Nachfolge, da gibt es keinen Aufschub. Gott hat ziemlich viel Geduld mit den Menschen. Sonst wären sie jetzt auch nicht mehr hier. Der hält uns jetzt seit einigen tausend Jahren aus. Und Gottes Geduld ist unbeschreiblich. Aber wenn es darum geht, dass Jesus sagt, komm zu mir oder folge mir nach, dann gibt es kein Lass morgen nochmal drüber sprechen. Dann geht's los. Kein Aufschub. So, langsam könnt ihr den Text wahrscheinlich schon auswendig mitsprechen. Jesus sagt, Zachäus, steig eilends herab, ich muss heute in dein Haus. Zachäus, ich komme heute in dein Haus. Also es war erstens mal ein Riesenskandal, weil von den Juden durfte keiner zu einem Zöllner. Die haben ja nicht mal mit dem geredet, die durften keine Zeit mit dem verbringen und erst recht nicht in sein Haus reingehen. Das ging gar nicht. Keiner hat das gemacht. Außer einer. Jesus hat es gemacht. Jesus war erstmal völlig egal, wie das Haus aussieht, völlig egal, wer in diesem Haus wohnt und erst recht völlig egal, was die hunderte Leute drumherum sagen, dass man da irgendwie nicht rein dürfte oder das gar nicht ging. Jesus macht es einfach. Ist schon eine ziemlich persönliche Sache, was Jesus da mit den Menschen vorhat. Nicht alle haben Bock, dass Jesus kommt, weil wenn Jesus kommt, steckt da auch was hinter, nämlich er räumt auf. Und dieses Aufräumen, das will nicht jeder. Das ist sehr persönlich, ja. Übrigens, auch interessant, was Jesus hier nicht sagt. Er sagt zu Zachäus nicht, ach Zachäus, du da oben auf dem Baum, du bist doch der Betrüger. Guck mal Leute, das ist der Betrüger, der euch allen das Geld aus der Tasche zieht. Zachäus, du Böser, du hast das und das und das gemacht, mach das doch alles wieder gut. Jesus sagt erstmal, Zachäus, ich muss zu dir nach Hause. Denkt, der redet nicht vor den Leuten, stellt den nicht bloß oder redet über die Vergangenheit. Er sagt erstmal, Zachäus, ich muss zu dir nach Hause. Er sagt, Zachäus, steig eilends herab, ich muss heute in dein Haus einkehren. Das letzte Wort, was er sagt, und das Einkehren heißt so viel wie bleiben. Damit ist tatsächlich gemeint, auch eine Nacht schlafen, Nacht übernachten. Es war kein Kaffeeklatsch, den Jesus da eine Stunde wollte. Das war nicht so, Zachäus, komm, ich will nicht hier auf der Straße mit dir reden, lass mal zu dir nach Hause gehen, sondern ich will wirklich bei dir einkehren, also Vollpension und das wahrscheinlich auch noch mit seinen 12 Jüngern dazu. Gastfreundschaft ist im Nahen Osten und damals erst recht nochmal was ganz anderes, als wir hier kennen. Da können wir uns hier nochmal 10 Scheiben abschneiden. Aber trotzdem, das zeigt Jesus, meint das ernst. Ich will wirklich zu dir nach Hause und ich will da erstmal mit dir bleiben. Ich muss da aufräumen. Ich fasse nochmal zusammen in meinen eigenen Worten, was Jesus hier in diesem einen Satz eigentlich sagt. Und zwar, Zachäus, ich weiß, wer du bist und Gott denkt an dich. Komm schnell runter, Aufschub gibt's hier nicht. Ich muss zu dir kommen, weil der Vater dich dem Sohn geben will und retten will. Deshalb werde ich dich nicht loslassen und nicht hinausstoßen. Ich muss es heute tun, weil das ist der Plan Gottes. Und wie gesagt, Aufschub gibt's nicht. Und ich belehre dich nicht hier schnell auf dem Weg, sondern ich muss zu dir nach Hause. Ich muss bei dir aufräumen. Und zwar gründlich. Und deshalb werde ich auch länger bleiben und bitte dich um eine Herberge bei dir. Ja, ich bin sprachlos, wenn ich lese, wie Jesus in einem Satz, wie gesagt, voller Liebe zu diesem gehassten Mann sprechen kann und es so auf den Punkt bringt. Und ich glaube, Zachäus war auch relativ sprachlos. Wir lesen im nächsten Vers nur, und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Er hat nicht mehr viel gesagt, kurz und knackig. Der macht genau das, was Jesus sagt, was er machen soll. Der steigt hinab, und zwar eilend, und der nimmt ihn auf. Ich wollte eigentlich den Kommentar zu diesem Vers damit beenden, weil es, ja, bringt es auf den Punkt. Aber ich bin noch hängen geblieben, und zwar an der Freude. Jesus hat ihm eigentlich gerade gesagt, Junge, ich kenne dich ganz genau, du bist ein Betrüger, ich weiß, wie viel Geld du in deine eigene Tasche schaufelst, ich weiß, wie abartig du dein Geschäft führst, aber Zachäus nimmt ihn mit Freuden auf. Habt ihr schon mal jemanden ins Gesicht gesagt, ich kenne dich, ich weiß, was du falsch machst, dies und das und jenes, das hört keiner gerne, da hat keiner Freude. Aber Zachäus nimmt ihn mit Freuden auf. Und das ist eben eine ganz besondere Freude. Ich weiß nicht, die unter euch, die mit dem Herrn Jesus leben, hattet ihr so eine Freude, als er in euer Leben gekommen ist? Und habt ihr diese Freude jetzt noch? Das ist so eine Freude, ich kann die von hier vorne schwer beschreiben. Das ist nicht wie so ein Geschenk zu Weihnachten aufmachen oder einen guten Witz, der erzählt wird, wo du irgendwie kurz fröhlich bist. Das ist, wenn du erkennst, wie groß Gott ist, wenn du von der Größe Gottes völlig überwältigt bist, wenn du merkst, Mann, ich bin so ein Loser, aber dieser Jesus will tatsächlich zu mir nach Hause. Und du merkst, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles machen könnte, was er will, der will gerade zu dir, Loser, nach Hause kommen. Also wenn du das checkst, das ist eine Freude, da kannst du so viele Weihnachtsgeschenke bekommen, wie du willst. Das ist unfassbar. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass jeder hier im Raum diese Freude immer mal wieder erleben darf. Paulus schreibt im Philipperbrief über die Freude, nicht nur einmal. Und da steht im 3. Kapitel, im 1. Vers, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. So wie Daniel hier vorne sagt, es ist mir nicht verdrießlich, euch öfter an die Jahreslosung zu erinnern, weil sie einfach wichtig ist, sagt Paulus zu den Philippern, euch immer wieder daran zu erinnern, dass ihr Freude am Herrn haben sollt, ist mir nicht verdrießlich. Und zwar mit der Begründung, dass ihr fest werdet. Diese Freude ist richtig wichtig. Freut euch daran, dass ihr seht, wie wunderbar der Herr ist. Und wenn ihr die Freude nicht habt oder schon länger nicht hattet, dann bittet nochmal darum, dass Gott euch diese Freude schenkt von dieser Erkenntnis, wie wunderbar er eigentlich ist. Und Zachäus hat diese Freude gerade im Übersprudelnden, weil er in diesem Moment genau das gecheckt hat und es wie im Schuppen von den Augen gefallen ist. Ich bin so ein Loser, so ein Betrüger. Und dieser Lehrer, dieser Rabbi, dieser Jesus, der Sohn Gottes, der kommt gegen alles, was diese anderen Leute, die hier stehen, sagen, heute zu mir nach Hause. Das hat so eine Freude in ihm ausgelöst, vom Kopf bis zum kleinen Zeh. Jetzt muss ich die Freude unterbrechen. Da gab es nämlich leider auch ein paar Leute, die nicht so viel Freude hatten. Da steht im 7. Vers, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Also nicht nur Jesus sieht Zachäus, sondern auch das Volk. Und sie meckern. Die Menschen meckern schon immer. Ich habe manchmal das Gefühl, meckern ist irgendwie eine Gabe, die man mit der Muttermilch aufnimmt. Und ich meine, ich kann mich da ja nicht rausnehmen. Man meckert über die Benzinpreise, über den Nachbarn, der zu laut Musik hört, den Typ, der 30 in der 50er-Zone fährt, der Politiker, der immer das Falsche entscheidet, wer hat den eigentlich gewählt, und die Kinder, die nur am Handy rumsitzen. Über alles kann man sich beschweren. Und ich muss sagen, das Volk Gottes war in der Disziplin Bombe. Die konnten das super meckern. Ihr müsst mal das 2. Buch Mose lesen und zählen, wie oft da Murren steht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das Volk Israel wurde gerade von den 10 Plagen aus Ägypten von der Sklaverei befreit, ja, stand dann vor dem Meer. Das Meer wurde vor ihren Augen geteilt und die sind da durchgegangen. Und dann steht da, von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin zwischen Elim und Sinai. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Bitte was? 45 Tage, nachdem sie ein in die Weltgeschichte eingegangenes Wunder Gottes gesehen haben, also jeden Nichtchristen, den ich kenne, jedes Kind weiß, dass Mose das Meer geteilt hat, das ist eines der bekanntesten Wunder, die wir heute noch kennen. 45 Tage danach murrt die ganze Gemeinde. Ey, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch verrückt, wie die Menschen sind, oder? So undankbar. Und Gott in seiner für mich völlig unverständlichen Geduld, der versorgt die tatsächlich. Die meckern, weil sie nichts zu essen haben. Und Gott versorgt die mit Essen. Verstehe ich nicht. Ich hätte sie wahrscheinlich verhungern lassen. Also ich hätte mir gedacht, was soll das eigentlich? Gott versorgt sie. Kurz danach steht, als aber das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Ist das denn ihr Ernst? Also jetzt kommen die von Wunder zu Wunder, haben nichts zu essen, meckern, kriegen was zu essen. Ein paar Tage später, jetzt nicht mal mehr 45 Tage, sondern ein paar Tage später, meckern die wieder, weil sie nichts zu trinken haben. Müssen wir vorsichtig sein, lasst euch gesagt sein, dürfen nicht zu schnell dieses Volk dafür verachten, weil ich glaube, wir sind da null besser, weil wir genauso Menschen sind. Achtet mal drauf, wie viel den Gemeinden gemeckert wird. Über alles. Und die Israeliten, die haben ja wenigstens gemeckert, weil sie Hunger und Durst hatten. Das war ja, sind ja zwei essentielle Grundbedürfnisse des Menschen. Heute meckern die Leute darüber, dass der Kaffee zu stark ist, die Wandfarbe ihm nicht gefällt oder die Nase des Pastors zu breit oder zu dünn ist. Meckern ist auf jeden Fall, ja, eine Top-Disziplin der Menschen. Aber genau wie das Volk Israel und genauso wie die meisten von uns wahrscheinlich viel meckern, so meckerte auch das Volk damals, und zwar über das Verhalten von Jesus. Das passte denen einfach nicht. Die hatten ihre Schriften, in denen stand, dass man mit Sündern nichts zu tun hat. Und Zöllner sind Sünder. Das waren die besonders schlimmen Sünder. Und mit einem solchen zusammen zu essen, geschweige denn in sein Haus zu gehen und da zu bleiben, es ging ja völlig gegen den Strich der Pharisäer und auch gegen den Strich des ganzen Volkes, weil da steht, alle murrten, wirklich alle. Aber Zachäus' Reaktion darauf, das war wieder, finde ich, wunderbar. Der denkt sich, lass die Leute meckern. Zachäus ist es völlig egal. Der hat gerade die größte Veränderung seines Lebens, die größte Freude seines Lebens. Und die Auswirkungen zeigen sich gerade. Er ist nämlich jetzt nicht mehr nur der, der zuschaut und auch nicht mehr der, der gesehen wird, sondern der, der erkennt. Nicht mehr nur sehen, sondern mit dem Herzen sehen. Wirklich, er hat es erkannt. Und er handelt nach seiner Erkenntnis. Wir lesen im 8. Vers. Zachäus aber trat herzu und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das passiert, wenn die Rettung eines Verlorenen passiert. Das passiert, wenn Jesus ins Haus kommt und aufräumt. Tiefgreifende Veränderung. Frage nochmal an dich. Was hat sich so bei dir verändert, als Jesus in dein Haus gekommen ist? Erinnert euch mal dran zurück. Ihr müsst es mal aufschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht haben das einige von euch gemacht. Als Jesus in meinem Leben was verändert hat, ich habe es sofort aufgeschrieben. Das wurden dann 3-4 Seiten, obwohl ich nicht gerne schreibe. Und das nachher nochmal zu lesen, ist immer wieder wunderbar. Weiß nicht, was hat sich bei dir verändert? Ich habe lang gesagt, ich bin Christ, weil ich ja so erzogen bin. Also ich bin ja schon immer Christ. Aber schon immer Christ, das gibt's bei Jesus halt nicht. Du bist grundsätzlich halt erstmal ziemlich weit weg von Gott. Völlig verloren und du musst gerettet werden. Und wenn Jesus dann kommt, dann verändert sich was. Und bei Zachäus eben in der Form, dass er seine Betrügereien zugibt und wieder gut macht. Zumindest so gut er es irgendwie kann. Und er gibt das Vierfache zurück von denen, die er betrogen hat. Und das zeigt mehrere Dinge über ihn. Erstens mal, der kennt die jüdischen Gesetze. In 2. Mose 21, Vers 37, da steht, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, so soll er es 5 Rinder für ein Rind wiedergeben und 4 Schafe für ein Schaf. Das Vierfache. Und jetzt, im Gegensatz zu noch vor einem Tag, will er tatsächlich diese Gebote auch einhalten. Und wir lesen von keiner Aufforderung von Jesus, dass er das tun soll. Jesus fordert dazu öfter auf in Lukas 6 und 12 und 18. Da steht vieles darüber, dass man den Armen Geld geben soll. Und er fordert häufig dazu auf, die Gebote einzuhalten. Gerade in Bezug auf das Geld. Und das brauche ich hier nicht mal, weil Zachäus das schon von selbst macht. Und zwar, weil er gerettet und verändert wurde. Und Zachäus erkennt nicht nur die jüdischen Gesetze, sondern er gibt damit auch seine Schuld zu. Er sagt damit, ich will jetzt die Gesetze einhalten. Damit sagt er, ich habe sie gestern noch nicht eingehalten und die ganze Zeit davor auch nicht. Er sagt eigentlich, ihr habt recht, ich bin ein Betrüger. Und Ausreden finden ist neben dem Murren die zweite Top-Disziplin der Menschen. Ausreden gibt es also für alles. Nicht selbst da, wo man keine finden müsste, erfinden die Menschen manchmal Ausreden. Aber Fehler zuzugeben, das ist wirklich eine ganz schwere Sache. Zachäus ist da ein Riesenvorbild. Der sagt hier, ihr habt recht, ich habe betrogen. Und er sagt auch noch mehr, ich bereue es wirklich und ich muss es wieder gut machen. Das ist nochmal der nächste Schritt. Lass uns an der Stelle mal zurückblicken. Ein bisschen die Reihenfolge ansehen, in der die Dinge passiert sind. Zuerst, Jesus kommt in die Stadt. Ja. Dann kommt auch Zachäus dazu und er schaut zu und bekommt Interesse. Dann sieht Jesus ihn und spricht ihn sogar an und sagt, dass er zu ihm kommen muss. Dann meckern die Leute erstmal alle rum und dann plötzlich ändert sich in Zachäus' Leben irgendwie alles. Als Außenstehende müssen wir ein bisschen aufpassen, nämlich dass wir die Menschen nicht zu dem vierten Punkt direkt ans Ziel schieben wollen. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört, ja, wenn Jesus kommt, dann musst du dich verändern. Veränderung hängt mit Jesu kommen halt zusammen, das stimmt. Aber dann stehen die Christen manchmal, diese tollen Christen manchmal da, wie die Polizei und schauen, wer sich verändert hat und wer nicht. Und wollen die Leute zu der Veränderung irgendwie drücken. Wisst ihr, was dadurch entsteht? Ein Haufen Menschen, die mit aller Kraft versuchen, besser zu werden, kläglich dran scheitern und danach gebrandmarkt fürs Leben immer Abstand nehmen, wenn sie das Wort Jesus, Bibel, Gemeinde oder Kirche hören. Das entsteht, wenn man bei Punkt 4 anfängt. Führt die Leute einfach ordentlich bitte zu Jesus, so wie die Menge, die hätte eigentlich den Gang aufmachen müssen und ein paar Einzelne sie vor Jesus stellen. Und Jesus macht dann den Rest. Jesus kommt dann zu dem Menschen nach Hause und er räumt dann auf. Das macht er. Und da können wir nicht hinten anfangen. Zum Schluss in diesem Text die Antwort und die Schlussfolgerung von Jesus. Jesus hat noch gar nicht so viel gesagt, also zumindest von der Anzahl der Wörter her nicht. Jetzt sagt er noch eine Schlussfolgerung, die er zieht in Versen 9 und 10. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus fasst die Dinge nochmal zusammen, die hier passiert sind. Und zwar nicht, endlich haben die Armen mehr Geld oder jetzt ist Zachäus ein besserer Mensch geworden, sondern die zwei Sachen, die er zusammenfasst, sind, Zachäus ist für die Ewigkeit gerettet und Jesus selbst wurde dadurch verherrlicht. Die zwei Sachen sind die wichtigen Sachen, die hier passiert sind, bei der Rettung dieses Verlorenen und bei der Rettung jedes Verlorenen. Dass Zachäus gerettet ist, begründet Jesus damit, dass er ein Sohn Abrahams ist. Und zwar nicht nur ein Nachkomme im biologischen Sinn, das waren fast alle Juden, aber zu anderen Juden sagt er auch, ihr seid keine Nachkommen Abrahams, obwohl sie es biologisch sind, sondern er ist ein Nachkomme Abrahams durch den Glauben, den er hat, den er da bekommen hat. Den Glauben an den Gott, auf den auch Abraham sein ganzes Vertrauen gesetzt hat. Und dass der Sohn dadurch verherrlicht wird, liegt eben daran, dass genau das passiert, wozu er gekommen ist. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die zwei Sachen stehen am Ende im Mittelpunkt und die betont Jesus. Es ist ein Mensch für die Ewigkeit gerettet. Halleluja. Und er selbst bekommt dadurch die ganze Ehre. Nochmal Halleluja. Die zwei Sachen passieren. Wir sind am Ende von diesen 10 Versen angekommen. Ich bewundere einfach, Wie Gott die ganze Geschichte zusammenführt, da sitzt dieser Mann auf dem Baum, Jesus kommt genau da vorbei und so weiter. Und jetzt sind wir bald 50 Minuten dran, glaube ich, deswegen kann ich zu diesem, wie Gott das alles führt, nicht mehr so viel sagen. Aber bitte, wenn ihr zu Hause den Text nochmal lest oder im Hauskreis besprecht, dann redet nochmal über das, was auch drumherum im Lukas-Evangelium steht. Ihr müsst euch mal überlegen, das ist kein Roman, den sich irgendjemand ausgedacht hat. Das ist wirklich Weltgeschichte, die so passiert ist und die Gott so geplant hat. Und ich finde es einfach auch zu krass, wie Jesus seine Jünger in diese Geschichte führt und durch diese Geschichte führt. Und wie dieser kleine, unbedeutende, gehasste Mann zu so einem Wichtigen wird. Kurz vorher hören die Jünger zum Beispiel drei Gleichnisse. Vom verlorenen Schaf, verlorenen Sohn, verlorene Münze. Vielleicht kennt ihr die auch. Und da drin hören sie auch von der Freude, die im Himmel ist, wenn ein Verlorener gerettet wird. Und jetzt stehen sie in der Praxis vor diesem Zachäus und sehen diese Gleichnisse, die sie in der Theorie gehört haben, an diesem Mann in Fleisch und Blut. Und Jesus schließt ab mit den Worten, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Genau wie diesen drei Gleichnissen. Da müssen die Jünger, wenn sie das noch im Kopf hatten, gestanden haben und gedacht, ah, so sieht es wirklich in der Praxis aus. Hier ist ein Verlorener gerettet worden und diese Freude, die der hat, das ist genau die Freude, wie wenn ich mein Schaf wiederfinde, meine Münze oder meinen Sohn zurückkommt. Jesus trifft kurz vorher 16 Verse vor der Geschichte nur, diesen reichen Jüngling, wie wir den nennen. Ich denke, darunter können sich die meisten auch was vorstellen. Der kann nicht von seinem Geld loslassen. Und Jesus erzählt auch noch andere Geschichten von Geld, von dem klugen Verwalter, vom reichen Mann und Lazarus. Und Fazit daraus ist eigentlich, am Geld festzuhalten, führt ins Verderben. Aber 16 Verse nach diesem Mann, der nicht loslassen konnte, der nach der Aufforderung von Jesus, sein Geld den Armen zu geben, traurig weggeht, weil er es nicht schafft. 16 Verse später und wahrscheinlich auch nicht viel Zeit später, sehen seine 12 Jünger und die Leute, die auch mit ihm gegangen sind, diesen reichen Mann, diesen Millionär, der von sich aus, ohne Aufforderung von Jesus, die Hälfte von seinem Geld den Armen gibt. Und das auch noch voller Freude. Was ein Gegensatz zu dem Mann 16 Verse vorher. Und auch noch was, auch weniger als ein Kapitel vorher erzählt Jesus das Gleichnis vom Zöllner und dem Pharisäer im Tempel, die beten. Und da wird der Zöllner, der mit aufrichtigem Herzen und voller Ehrlichkeit vor Gott kommt, von Jesus gelobt. Und der Pharisäer kommt ziemlich schlecht weg. Und ein paar Tage später, nach diesem Gleichnis, was eigentlich da dann eben Theorie war, was sie gehört haben, sehen sie diesen Zöllner, einen echten Zöllner in Fleisch und Blut, der ehrlich und von ganzem Herzen aufrichtig vor Jesus kommt und gerettet wird. Wahnsinn. Als ob in diesem kleinen, unbedeutenden Mann, der irgendwie so zwischen den 3 Jahren von Jesu Wirken und seinem Tod und seiner Auferstehung noch irgendwie so kurz dazwischen kommt, eigentlich so ein wichtiger Punkt ist, so viel zusammenkommt und für die Jünger wahrscheinlich auch im Kopf so viel zusammenkommt, was sie gehört haben von Jesus, jetzt in der Praxis gesehen haben. Und da mag mir noch mal einer erzählen, Gottes Plan wäre nicht rundum perfekt. Dafür möchte ich noch mal danken. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich finde es wunderbar, wie wir lesen können, dass du den Zachäus gerettet hast. Diesen Mann, der eigentlich nur zuschauen wollte, so ein bisschen versteckt hat. Du gehst auf ihn zu, du siehst den Einzelnen in dieser Masse und ja, wenn der Vater dir gibt, den lässt du nicht los. Und das ist bei dem Zachäus genauso. Dieser Zöllner, der voller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ja, zugibt, dass er Mist gebaut hat, was so schwer ist, aber was er tut. Danke, dass wir das lesen können und ja, auch im Zusammenhang lesen können, wie du einfach so eine ganze Geschichte führst, wie du es perfekt, rundum perfekt zu so einem Punkt führst, dass ein Mensch gerettet wird. Und eine Rettung von einem Menschen ist einfach, Jesus, ich freue mich immer wieder, wenn ich so eine Geschichte höre, wenn ich Bekehrungsgeschichten höre. Gott, wenn du handelst, dann ist es einfach so wunderbar. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken und bitte ich, dass das auch in der Gemeinde hier weiter passieren darf, dass wir aus den Kinosesseln aufstehen, losgehen und du uns dazu benutzt, Menschen vor dich zu stellen, damit du aufräumen kannst. Amen.